Ja, wir kommen zu den Kapiteln 3 und 4. Das sind zwei Kapitel, die zusammenhängen. Und wir wollen versuchen, in diesen beiden Morgenstunden, diese beiden Kapitel, vielleicht auch noch das Kapitel 5, zu behandeln. Wir sind in Hebräer Kapitel 2 mit der Menschwerdung, der Notwendigkeit der Menschwerdung und des Leidens und des Todes des Messias vertraut gemacht worden, und wir haben auch die Herrlichkeit des Menschensohnes darin gesehen, wie er Mensch wurde und litt. Und wir haben auch gesehen, was das für uns bedeutet, für die, die er erkauft hat, die er erlöst hat. Seine Menschwerdung bedeutet aber für uns noch mehr. Nicht nur, dass er uns erlöste, sondern sie bedeutet auch, dass er als unser himmlischer hoher Priester uns auch nach unserer Bekehrung, nach unserer Errettung beisteht. Dass er uns stärkt, dass er uns tröstet, dass er uns aufrichtet, ja, dass er dafür sorgt, dass unser Glaube nicht aufhört. Und das sollten wir bedenken. Wir werden auf diese Wahrheit im letzten Vers von Hebräer 2 vorbereitet. Nachdem in Hebräer 2, Vers 17 gesagt worden ist, dass er den Brüdern, also denen, die er erlösen sollte, gleich werden musste, um für ihre Sünden zu bezahlen, wird dann im Vers 18 gesagt, er wurde auch Mensch, damit er denen dann helfen kann, die ihm gehören, wenn sie versucht werden. Weil er in allem, was wir erleiden können, vor uns gelitten hat, alles selbst durchgemacht hat. Lesen wir noch einmal in Hebräer 2 die beiden letzten Verse, um so den Übergang zum Kapitel 3 oder zu den Kapiteln 3 und 4 besser zu erkennen. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Und jetzt wird er, im Folgenden wird der Apostel schreiben von solchen, die versucht werden, die durch die Drangsal, durch die Prüfungen des Lebens versucht werden, das Bekenntnis aufzugeben und sich von Christus, vom Messias und vom Glauben abzuwenden. Wir haben hier also eine Ermunterung zu Beginn. Und so wird dann in Kapitel 3, Vers 1 gesagt, daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Schaut ihn euch an, diesen Jesus, wer er ist, was er getan hat für uns und wie er jetzt mit uns empfinden kann. Schaut ihn an. Und wenn wir jetzt diese Warnungen lesen, dann wollen wir ihn vor Augen haben, gewissermaßen zu seiner Seite stehen und ihn zu uns reden lassen. Es ist so wichtig, dass wir das Christentum, das Evangelium, die Heilslehre nicht bloß als eine Lehre ansehen, die wir mit unserem Verstand fassen und nachher irgendwie umsetzen müssen. Natürlich ist es das auch. Aber diese Lehre betrifft ja eine lebendige Person, den lebendigen Gott, den lebendigen Sohn Gottes. Und er ist es, der hier wirkt und der handelt und der redet. Und er ist da. Er redet zu uns. Und sein Reden gibt uns Trost und sein Reden vermag auch Glauben nicht nur zu wecken, sondern auch Glauben zu erhalten, dass der Glaube nicht aufhört. Dann schauen wir uns das Ende dieser beiden Kapitel an. Kapitel 3 und 4 sind also eine lange, ziemlich lange, ja die längste der verschiedenen Warnungen in diesem Brief, der ja bekannt ist für seine Warnungen. Aber diese Warnungen, die stehen nicht isoliert da. Diese Warnungen sind, wie man auf Deutsch so schön sagen kann, eingebettet in einen schönen Zusammenhang. Ein schöner Ausdruck, eingebettet, ist eine wohlige Sache. Eingebettet in Aussagen über den Herrn, über sein Heil. Und so müssen wir sie immer in diesem Zusammenhang lesen. Denn sonst würden wir den Mut verlieren oder denken, ja, ich werde auch strauchen. Und was ist dann mit mir? Also Hebräer 4 endet wiederum mit einem Hinweis auf den hohen Priester. Also zu Beginn dieses Abschnittes der hohe Priester, am Ende wieder der hohe Priester. Und ihn wollen wir vor Augen haben. Schaut euch den hohen Priester an. Also Hebräer 4, 14 bis 16, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, wir bekommen Hilfe. Der Herr lässt uns nicht allein. Hebräer 3, wir beginnen mit diesem Kapitel 3. Dieses Kapitel kann man in drei Abschnitte unterteilen. Ja, lesen wir zunächst die Verse 1 bis 6. Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung oder Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn gesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Herrlichkeit würdig geachtet worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat. Denn jedes Haus wird von jemandem bereitet, der aber alles bereitet hat, ist Gott. Und Mose zwar war treu in seinem ganzen Haus als Diener zum Zeugnis von dem, was hier nachgeredet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Daher sollen wir Jesus vor Augen haben und ihn anschauen. Daher. Die Aufforderung geschieht aufgrund dessen, was wir in Kapitel 2 erfahren haben. Und darum wollen wir uns ihn anschauen. Schaut ihn an. Er ist der Apostel unseres Bekenntnisses. Er ist der Apostel, den wir bekennen. Er ist der von Gott Gesandte. Apostel heißt Gesandt. Gott hat ihn gesandt in diese Welt und er hat den Auftrag erfüllt, hat das Werk ausgeführt. Aber er ist auch der hohe Priester, den wir bekennen. Er hat seinen Dienst nicht niedergelegt. Er dient uns weiterhin. Er kommt uns jetzt fortwährend zu Hilfe. Er lässt uns nicht allein. Und wenn wir uns fragen, wie es kommt, dass wir immer noch auf dem Glaubensweg sind, vor so vielen Jahren kamen wir zum Glauben, die einen vielleicht vor 3, die anderen vor 5 und einige vielleicht vor 15 oder sogar vor 35 Jahren. Und wenn wir uns fragen, wie es kommt, dass wir immer noch glauben, dass der Glaube nicht aufgehört hat, wir verdanken es der Treue unseres Hohen Priesters. Er ist treu, steht im Vers 2. Er ist treu dem, der ihn mit diesem Dienst betraute. Er ist treu dem, der ihn gesetzt hat. Gott setzte ihn dazu, unser Retter und unser hoher Priester zu sein, und er ist treu. Er sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Wir werden darauf nachher wieder zu sprechen kommen im Zusammenhang mit Kapitel 7. Aber schauen wir diese Stelle schon einmal an in Lukas Kapitel 22. Da steht in den Versen 31 und 32, Lukas 22, Verse 31 und 32, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du bist mal zurückgekehrt zur Stärke deiner Brüder. Genau das tut der himmlische Hohepriester. Das, was er für Petrus tat. Ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das war es, dass dem Petrus den Glauben erhielt, auch nachdem er ihn so erschütternder, ihn selbst am meisten erschütternder Weise versagt hatte. Und er wäre an sich verzweifelt, hätte der Herr nicht dafür gesorgt, dass sein Glaube nicht aufhört. Und darum konnte er wieder aufstehen und den Herrn wieder aufsuchen. Und wir verdanken es auch unserem Herrn, unserem hohen Priester, dass unser Glaube nicht aufgehört hat. Wir waren oft angefochten. Wir waren oft so weit, dass wir nicht mehr mochten. Mehr als einmal ist es mir so gegangen im Leben. Ich hatte die Kraft, nicht mehr zu glauben. Ich mochte nicht mehr glauben. Ich konnte mich nicht aufraffen zu beten. Nichts. Und dann war mit einmal doch wieder Glaube da. Zuversicht da. Gewissheit da. Der Herr sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Und wir sollen ihn betrachten, wir sollen auch daran denken. Nun, er verwendet ja auch all das, was er über sich sagt, das ist eines der Mittel, das er verwendet, um unseren Glauben am Leben zu halten. Da wollen wir hinhören, hören, gut zuhören, auch anschauen, den Herrn anschauen. Wer ist er? Was hat er von sich gesagt? Was tut er? Und das macht unseren Glauben fest, fester, stärkt den Glauben, weckt den Glauben neu, so dass er trotz allem nicht aufhört. Es heißt hier, dass Jesus größer ist als Mose. Er hat größere Herrlichkeit als Mose. Inwiefern? Ja, insofern als der, der ein Haus gemacht hat, größere Ehre hat als der, der im Haus wohnt. Und das zeigt uns, dass Christus der ist, der dieses Haus machte, in dem Mose diente. Mose diente im Haus in der Stiftshütte, Mose diente im Haus Israel. All das ist ein Werk Jesu Christi. Er ist also der Schöpfer, der Erschaffer dieses Hauses. Und darum hat er größere Ehre. Jedes Haus wird von jemandem bereitet, der alles bereitet. Das ist Gott. Hier haben wir einen weiteren deutlichen Hinweis, eine deutliche Aussage zur Gottheit Jesu Christi. Mose war treu in seinem ganzen Haus und so sollte er ein Zeugnis sein, wie ein Hinweis sein, ein Vorläufer sein auf Christus. Ein Bild sein auf Christus. Christus ist auch treu in seinem Haus, aber das Haus, in dem Christus dient, ist ein größeres, ist ein besseres Haus. Wir selbst sind das Haus. Die Christen sind das Haus, in dem Christus dient, in dem er Sohn ist. Christus ist Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Haus steht auch für Familie. Wir sind die Familie Gottes. Und Christus ist der Sohn über dieses Haus. Das zeigt uns auch, wie eng er sich mit uns verbindet. Wir wissen ja, wenn wir Eltern sind, wie es uns geht, wenn jemand in unserem Haus, in der Familie, ein Familienglied, krumme Wege geht, das lässt uns doch nicht unberührt. Und wir sind so lange darum bekümmert und beten so lange und hoffen so lange und setzen uns so lange ein, bis dieses eine Familienglied zurechtgekommen ist. Und wenn wir das schon tun, sollte das Christus mit seinem Haus, mit seiner Familie nicht tun, doch er tut es. Wenn ein Schaf sich aus seiner Herde verirrt, er lässt die 99 Schafe, die schön im Pferch sind. Er lässt sie, er weiß, die sind jetzt schön dort und er geht dem Verlorenen nach und holt es zurück. Und darin ist er größer als Mose. Er ist auch darin größer als Mose. Die Mose folgten und aus Ägypten auszogen, Mose konnte sie nicht ins Land führen. Christus, er kann es aber. Er führt die, die Christus gehören. Er führt sie ins Land als sie. Er ist größer als Mose. Dann steht hier im Vers 6, am Schluss eine Bedingung. Wir sind das Haus Christi. Und dann steht, wenn wir die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende festhalten. Festhalten bis ans Ende. Bis zum Ende. Das wird wiederholt gesagt, in den Evangelien wird es gesagt, hier wird es gesagt, dass wer ausharrt bis ans Ende, gerettet werden wird. Matthäus 10, Vers 22. Insgesamt steht das 10-mal, dieser Ausdruck bis ans Ende im Neuen Testament. 10-mal. Ja, wir dürfen ganz sicher sein, jemand, der nicht glaubt, kommt sicher nicht ans Ziel. Ungläubige kommen nicht ans Ziel, kommen nicht in den Himmel. Nur wer glaubt, wird gerettet. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer glaubt, wird eingehen in den Himmel. Und darum wird so häufig gesagt, wer im Glauben ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Matthäus 10, 22, Matthäus 24, 13, dort steht der gleiche Satz, auch Markus 13, 33. Schauen wir uns eine Stelle an, die diesen gleichen Ausdruck verwendet, jetzt von der Seite des Herrn. Johannes 13, Vers 1. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Hier sehen wir, dass der Herr seine Sache bis ans Ende führt. Er liebt die Seinigen bis ans Ende. Und 1. Korinther 1, Vers 8. 1. Korinther 1, Vers 8. Ich lese die Verse 7 und 8, sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch befestigen wird bis ans Ende. Hier sehen wir aus der Seite des Herrn. Er liebt die Seinen bis ans Ende. Er befestigt uns bis ans Ende. Und das ist der Grund, warum wir auch glauben und ausharren können bis ans Ende. Das ist der einzige Grund, warum wir ausharren können bis ans Ende. Sonst könnten wir es nicht. Wir würden Glauben verlieren, Mut verlieren, wir könnten nicht mehr. Würde er uns nicht lieben bis ans Ende und uns befestigen bis ans Ende. Er tut es. Und so kann man sagen, dass wir den Christen daran erkennen, dass er ausharrt bis ans Ende. Wir können auch sagen, wer wirklich glaubt, der harrt aus bis ans Ende. Und wer ausharrt bis ans Ende, ist ein wirklich Gläubiger. Man redet ja manchmal, oder man verwendet diesen Ausdruck, Heilsgewissheit, Heilssicherheit, ewige Sicherheit. Früher sagte man für diese gleiche Sache endgültiges Beharren. Und das ist ein Ausdruck, der direkt der Bibel entnommen ist. Nämlich beharren bis ans Ende. Im Glauben beharren bis ans Ende. Und das hat den Vorteil, dass das uns in Erinnerung ruft, dass wir beständig auf den Herrn angewiesen sind. Es ist nicht eine mechanische Sache. So wie eine Maschine, die man programmiert. Und dann läuft das Programm ab, ganz mechanisch. Klick, tick, tack. Bis das Programm zu Ende marschiert ist. Es ist eine lebendige Beziehung zum Herrn. Und täglich suchen wir den Herrn. Täglich vertrauen wir ihm. Er lebt, um unseren Glauben täglich zu halten und zu beleben. Und darum harren wir aus bis ans Ende. Und das hat auch den Vorteil, dass es uns zeigt, wir bleiben durchaus nicht passiv, sondern bewusst, vertrauensvoll wenden wir uns Tag für Tag an ihn. Aber wir wissen auch, das verdanken wir dem Herrn selbst. Er ist es, der uns liebt bis ans Ende. Er befestigt uns bis ans Ende. Er sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Dann dieser zweite Abschnitt in Hebräer 3. Hebräer 3, die Verse 7 bis 11. Jetzt kommt ein alttestamentliches Zitat. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften und sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, aber sie haben meine Wege nicht erkannt. So schwur ich in meinem Zorn, sie werden gewiss nicht in meine Ruhe eingehen. Ein Zitat aus dem Psalm 95, der eine Episode aus der Geschichte Israels aufgreift. Gemeint ist hier jener Moment in der Geschichte Israels, an dem der Unglaube in diesem Volk manifest wurde. Und zwar ist es folgender Moment in ihrer Geschichte. Sie waren Mose gefolgt. Mose hatte das Volk herausgeführt aus Ägypten, hatte das Volk an den Sinai geführt. Sie hatten dort das Gesetz empfangen. Wer im Sommer hier war, kann sich noch daran erinnern, wie man dort ganz deutlich sehen konnte, wie Gott alles wirkte, seine Verheißungen erfüllte, dieses Volk darum herausführte. Wir haben dort auch gesehen, dass das Volk glauben musste. Sie mussten das im Glauben annehmen und sie folgten Mose und Mose führte sie dann heraus. Und nachdem das Volk das Gesetz am Sinai empfangen hatte, sollte es dann in wenigen Tagen, 11 Tage reisen, waren es nämlich vom Sinai bis an die Grenze des Landes der Verheißung. Und dann sind Kundschafter ausgesandt worden, haben sich das Land angesehen, 40 Tage lang, und sie kommen zurück. Und das ist der Augenblick, an dem offenbar wird, ob dieses Volk wirklich glaubt oder nicht. Und es zeigt sich, dass der größte Teil des Volkes gar nicht glaubte. Die hatten gar keinen Glauben. Die hatten keinen echten Glauben. Sie hatten diese Sorte Glauben, von dem eben der Herr spricht, im Gleichnis des vierfachen Ackerfelds. Sie haben das Wort zunächst mit Freuden aufgenommen, aber sie hatten keine Wurzel in sich. Und als Schwierigkeiten kamen, Entmutigungen kamen, sagten sie gleich, nein, besser zurück nach Ägypten. Nein, diese Riesen, die fressen uns auf. Wir sind wie Heuschrecken, die fressen uns auf. Nein, zurück. Gott will uns böse. Wie kann er uns nur so etwas angetan haben? Besser zurück nach Ägypten. Und so zeigte sich, dass dieses Volk gar nicht glaubte. Und jetzt geht es im Folgenden, in diesem Kapitel 3 und 4, immer wieder um Glauben. Denn das ist die entscheidende Sache. Wir müssen glauben. Und wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. Wer nicht glaubt, kommt nicht ans Ziel. Und darum müssen wir uns davor hüten, unsere Herzen zu verhärten und müssen wir uns hüten vor einem bösen Herzen des Unglaubens. Darum geht es. Vers 7, deshalb wie der Heilige Geist spricht. Es ist Gott selbst, der spricht. Der Heilige Geist spricht. Und wenn Gott redet, dann müssen wir hören. Und nicht auf Gottes Reden zu hören, das heißt, dass wir ungehorsam sind, und wenn wir uns angewöhnen, nicht auf Gottes Reden zu hören, dann beweist das, dass wir ein verhärtetes Herz haben. Und es wird niemand mit einem verhärteten Herzen gerettet werden. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und das erinnert uns natürlich auch an die Geschichte der Errettung Israels aus Ägypten. Dort wird von jemandem gesprochen, der ein verhärtetes Herz hatte, der sein Herz immer wieder verstockte, und nachher kam es so weit, dass Gott ihm das Herz hart machte, Pharao. Der hörte immer wieder das Reden Gottes, so spricht der Herr, und er hat sein Herz verhärtet zu seinem Untergang. Deshalb, wenn der Heilige Geist spricht, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es geht also um das Herz. Es geht nicht einfach um eine Handlung, um eine unglückliche oder verfehlte Tat. Es geht um das Herz. Um den Kern des Menschen, um das Innerste. Wenn wir ein verhärtetes Herz haben, dann werden wir enden wie Pharao. Wenn wir schwach sind und straucheln, haben wir einen hohen Priester.
Und darum müssen wir nicht den Mut verlieren. Wir werden ja ermuntert, ermutigt, vertraut dem Herrn. Er ist hier für uns, er hilft uns, er trägt uns durch. Aber verhärtet eure Herzen nicht. Und dann heißt es im Vers 8 steht, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, so steht es in der alten Elberfelder. Das ist eben ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das hebräische Wort für Erbitterung, das kann auch bedeuten Empörung. Empörung und Erbitterung. Im Hebräischen ist es die gleiche Wortwurzel. Und so kann man das auch so übersetzen, in der Empörung. Ich habe heute früh gelesen in der Übersetzung von Louis Segond und er schreibt Revolt. Am Tag der Revolte, also des Protestes gegen Gott, da zeigte sich in diesem Volk offener Widerspruch gegen Gott. Auf keinen Fall wollen wir das. Was Gott sagt, das stimmt nicht, das wird nie passieren. Wir kommen nie ins Land, ausgeschlossen. Gott hat uns angelogen. Weg damit, wir gehen zurück nach Ägypten. Das war Auflehnung. Das war Empörung gegen Gott. Und so zeigte sich, dass die meisten im Volk ein verhärtetes Herz hatten. Nun, was macht das Herz des Menschen offenbar? Eben die Schwierigkeiten, die Prüfungen, die Herausforderungen. Gott führt uns in unserem Leben durch Nöte, durch Schwierigkeiten, Enttäuschungen. Und da wird unser Herz offenbar, ob in unserem Herzen Glaube ist oder Widerspruch gegen Gott. Ob unsere Herzen Gott ergeben sind oder voller Rebellion. Ob unsere Herzen sogar verhärtet sind oder nicht. Das wird hier offenbar. Und im Vers 11 heißt es, im Vers 10 heißt es, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen. Wiederum das Herz, also nicht nur einzelne Handlungen sind verkehrt, das ganze Herz ist verkehrt. Der Kern verkehrt. Und nicht nur eine falsche, sündige Reaktion alle Zeit. Alle Zeit. Wir alle straucheln oft, sündigen oft und sind manchmal trotzig. Aber wenn das ein Zustand ist, ein bleibender Zustand ist, das ist etwas anderes. Und hier war es ein Zustand im Herzen des Volkes, der offenbar wurde. Sie irren, sie gehen irre mit dem Herzen alle Zeit. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie haben Gottes Heil gar nicht erkannt und verstanden. Nun, es ist wichtig, dass wir das genau beachten, dass wir hier nicht denken, dass das wirkliche Gläubige sind, Kinder Gottes sind, von denen Gott plötzlich sagt, mit einem Eid besiegelt, sie werden niemals das Ziel erreichen. Sondern es sind solche, deren Herz verhärtet ist, deren Herz alle Zeit irre geht, die Gottes Wege doch nicht erkannt haben, obwohl es so schien zuerst. So schwört also der Herr, Vers 11, da schwur ich in meinem Zorn, der Eid macht die Sache unumkehrbar. So wie Gott schwört, wo er Verheißungen gibt, das macht Gottes Verheißungen gewiss und unumkehrbar. Hebräer 6, Vers 12. Und hier haben wir Gottes Eid, Gottes Schwur, der die Strafe unumkehrbar macht. Das ist das endgültige Urteil über solche, die im Unglauben verharren und im Unglauben untergehen. Wir sollten immer damit rechnen, dass auch im christlichen Gottesvolk Mitläufer da sind. Immer. Sind immer Mitläufer dabei. Und in früheren Jahrhunderten haben ja die meisten in den christlichen Ländern gesagt, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, das Bekenntnis äußerlich abgelegt. Aber ob sie wirklich lebendigen Glauben hatten, das konnte man ja am Lippenbekenntnis nicht ablesen. Aber die Proben, die Prüfungen im Leben, die machen es offenbar. Dann dieser dritte Abschnitt, die Verse 12 bis 19. Hütet euch vor einem bösen Herzen des Unglaubens. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfallen vom lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen oder Teilhaber des Christus geworden, wenn wir den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten, indem gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung oder Empörung. Denn welche, als sie gehört hatten, haben ihn empört, waren es nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre nicht denen, die gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, als nur denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Der Unglaube ist also hier das Problem. Dreimal steht das in diesem Abschnitt. Vers 12, ein böses Herz des Unglaubens. Vers 18, ungehorsam. Das ist eigentlich das gleiche wie Unglaube. Unglaube und Ungehorsam, sowie Glaube und Gehorsam hängen eng miteinander zusammen. Ja, Ungehorsam ist der Beweis des Unglaubens. Wer glaubt, gehorcht. Und wer nicht gehorcht, glaubt nicht. Paulus redet darum in Römer 1 von Glaubensgehorsam, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter den Heiden. Wer wirklich glaubt, gehorcht. Gehorcht Gott seinem Wort, seinem Willen. Und wer nicht gehorcht, von dem muss man schließen, er glaubt gar nicht. Man kann nicht glauben und ungehorsam sein, geht gar nicht. Also dreimal steht hier Unglauben, oder zweimal Unglauben, einmal Ungehorsam. Bitte? Römer 1, Vers 5, der Gehorsam des Glaubens. Römer 1, Vers 5. Paulus hatte den Auftrag, unter den Nationen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Ja, als ein böses Herz. Hier geht es wiederum um das Herz. Was ist ein böses Herz? Und manche würden vielleicht denken, ein böses Herz ist ein Herz, das habgierig ist. Hier steht, ein böses Herz ist ein Herz des Unglaubens. Das ist die wirkliche Sünde, die uns verdirbt. Das ist die fatale Sünde, der Unglaube. Und die Erfahrung in der Wüste machte eben das Herz dieses Volkes offenbar. Das steht in 5. Mose 8, 5. Mose 8, Vers 2. 5. Mose 8, Vers 2. Du sollst gedenken des ganzen Weges, den der Herr dein Gott dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen und zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Und so wurde das böse Herz des Unglaubens offenbar. Und darum konnten sie nicht eingehen in das Land, das Gott ihnen bereitet hatte. Nun, die Parallele ist offenkundig. Die Parallele ist ganz offenkundig. Und diese Parallele, die wird dann in Kapitel 4 gezogen. Da lesen wir die Verse 1, einmal 1 bis 3. Hebräer 4, die Verse 1 bis 3. Die Zeit der ersten Stunde ist bald vorbei, aber lesen wir diese Verse noch. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa deiner Verheißung in seine Ruhe einzugehen hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Jetzt kommt der Vergleich. Wir haben jetzt gehört von den Vätern in Ägypten, die auszogen aus Ägypten und in der Wüste fielen. Denn nach uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich auch jenen, aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit Glauben vermischt war. Denn wir, die wir geglaubt haben, oder wir, die wir gläubig geworden sind, wir gehen in die Ruhe ein. Also hier sehen wir, dass wir, wenn wir nicht glauben, nie in die Ruhe eingehen, nie zum Ziel kommen, unterwegs fallen, strauchen. Nur wer glaubt, geht ein in die Ruhe. Und hier ist eine Aufforderung an die Leser dieses Briefes, bleibt nicht gleichgültig. Ihr müsst sicher sein, wo ihr steht. Ihr müsst wissen, wo ihr steht. ob ihr wirklich glaubt, ob ihr euch wirklich im Glauben diesem Herrn anvertraut habt. Wenn ihr immer noch am Fragen seid, ja, ist Jesus der Messias oder nicht, dann seid ihr nicht gläubig. Und dann habe ich keine Verheißungen für euch. Dann kann ich euch nur das sagen, was mit denen geschah im Volk Israel, die damals nicht glaubten. Die haben keine Verheißungen erlangt. Gott zürnte ihnen. Gott hat nachher geschworen, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Das war unumkehrbar. Und wenn ihr nicht glaubt, wenn ihr euch immer noch so verhaltet, ja, ist er der Messias, ist er der Retter, kann man ihm vertrauen oder sollen wir nicht doch lieber zurück? Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa deine Verheißung, in die Ruhe einzugehen, hinterlassen ist? Jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. Jemand von euch. Also er spricht eine Zuhörerschaft an, wo er nicht sicher ist, ob alle wirklich die Sache im Glauben auch ergriffen haben. Da sind einige, da bin ich nicht mehr so sicher, die kommen nicht mehr in die Gemeinde, die sind schwankend. Ja, glauben die überhaupt? Und das möchte doch bei keinem von euch der Fall sein. Fürchten wir uns, ob nicht da der ein oder andere die Sache gar nicht ergriffen hat und zurückbleibt und so die Ruhe nicht erreicht. Denn wie damals, so auch heute, damals nützte denen das von Gott verkündigte Wort, die Verheißungen, die nützten ihnen nichts, es war nicht mit Glauben vermischt. Also das Wort wurde nicht mit Glauben aufgenommen und so entstand gar keine Verbindung, lebendige Verbindung zwischen dem Gott, der die Verheißungen gab, und dem Volk. Aber wir, die wir geglaubt haben, wir gehen in die Ruhe ein. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, dass er wirklich der Messias ist, dass er alles für uns getan hat, dass er unser Herr und Retter ist, der geht ein in die Ruhe. In Kapitel 4 lesen wir jetzt diesen ganzen ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 10. Hebräer Kapitel 4, die Verse 1 bis 10. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa deine Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist? Jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. So schwur ich in meinem Zorn, sie werden gewiss nicht in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt dann geworden waren. Denn er hat irgendwo vom siebten Tag also gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Weil nun übrig bleibt, dass etliche in dieselbe eingehen und die, welchen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen gewissen Tag. Heute, in David, also im Buch der Psalmen, nach so langer Zeit sagen, wie vorhin gesagt worden war, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Also wir haben Vers 1 gesehen, man kann zu kurz kommen, man kann das Ziel, die Verheißung verpassen, wodurch? Durch Unglauben. Wir gehen in die Ruhe ein, wodurch? Vers 3, wenn wir glauben. Dann sagt uns der Vers 4, es scheint ein bisschen überraschend, wir erwarten das irgendwie gar nicht, dass hier plötzlich der Schöpfungsbericht zitiert wird. Es geht doch um Erlösung. Und jetzt wird hier plötzlich aus dem Schöpfungsbericht zitiert, Vers 4. Er hat irgendwo vom siebten Tag also gesprochen, Gott ruht am siebten Tag von allen seinen Werken. Das ist auch ein Vergleich. Das ist auch eine Parallele. Aber diesmal ist es eine Parallele nicht zwischen Israel im alten Bund und der Gemeinde im neuen Bund, sondern eine Parallele, die besteht zwischen Schöpfung und Erlösung. Und worin besteht die Parallele? Beides ist ganz Gottes Werk. Gott hat die Schöpfung vollendet und dann geruht. Gott hat das ganze Heil, er allein, selbst, alles gewirkt und dann geruht. Die Schöpfung ist ganz Gottes Werk, auch die Erlösung ist ganz Gottes Werk. Und das zeigt uns noch deutlicher, es entscheidet sich am Glauben. Wer glaubt, geht in die Ruhe ein. Wir können nichts leisten, wir können nichts dazu beitragen. Aber wir können durch den Unglauben uns von allen Segnungen ausschließen, durch den Glauben erlangen wir alles. Das Evangelium lehrt die Rechtfertigung durch den Glauben, Empfang des ewigen Lebens durch den Glauben. Und dann kommt dieser Vergleich wiederum dieser Vergleich mit Israel im Alten Bund, zunächst im Vers 5, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Israel ging nicht ein ins Land der Verheißung. Und zwar, dann wird wiederum gesagt, Vers 6, wegen des Ungehorsams, wegen des Unglaubens. Aber auch Josua konnte sie nicht in die Ruhe einführen, Vers 8. Wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde danach nicht von einem anderen Tag geredet, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also als dann Josua schließlich eine Generation später, nachdem diese ungläubige Generation in der Wüste gestorben war, das Volk ins Land der Verheißung einführte, dann war das nicht die endgültige Ruhe. Das war nur etwas Vorläufiges. Und das zeigt hier der Schreiber und das zeigt ja der Apostel dadurch, dass er sagt, David, er lebte ja 400 Jahre nach Josua. Und David redet immer noch von einer ausstehenden Ruhe. Heute, wenn er seine Stimme hört, heute, also 400 Jahre später. Und daraus folgert jetzt der Apostel, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Das, was Mose und was das Alte Testament, was der alte Bund dem Volk Israel bereitete und verhieß, dieses Land, das ist nicht das Eigentliche, das Endgültige, die wirkliche Ruhe, nur etwas Vorläufiges. Es bleibt noch eine bleibende Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig und diese Sabbatruhe, wer findet sie, wie findet man sie? Ich glaube, jetzt wissen wir es. Im Glauben an Jesus. Wer an Jesus glaubt, geht ein in diese bleibende, ewige Ruhe. Jetzt schon. Und dann folgt wiederum eine Aufforderung. Das ist der zweite Teil dieses Kapitels. Lasst uns fleißig darum ringen, in die Ruhe einzugehen. Vers 11 steht diese Aufforderung. Und lesen wir jetzt die Verse, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns fleißig darum ringen, in die Ruhe einzugehen. Das ist eines dieser biblischen Paradoxe, ringen, um in die Ruhe einzugehen. Also um in die Ruhe einzugehen, dürfen wir nicht passiv bleiben, uns einfach gehen lassen, schlafen und warten, bis irgendetwas passiert. Und so ist es einerseits so, dass das ganze Werk eurer Rettung hat Gott getan, ganz. Es ist ganz aus Gnade, ganz sein Werk. Er ist es, der Glauben weckt, Glauben schenkt, Glauben erhält. Aber auf der anderen Seite haben wir unzählige solche Aufforderungen, hinzuhören, gut aufzupassen, Buße zu tun, darum zu ringen, dass wir zur Ruhe kommen. Auch wenn das uns scheinbar oder für unseren Verstand widersprüchlich erscheint, so verstehen wir doch ganz genau, was gemeint ist. Wir verstehen, was gemeint ist. Wenn wir hier eine solche Aufforderung lesen, lasst uns Fleiß anwenden, fleißig darum ringen, wir verstehen es. Und was wir verstehen, wir sollen es einfach tun. Auch wenn wir es nicht mit anderen Aussagen logisch in Einklang bringen können. Wir sollen uns immer davor hüten, einseitig zu werden. Es hat Leute gegeben, die haben so stark betont, dass die Errettung ganz Gottes Werk ist, ganz aus Gnade, dass es beginnt mit Gottes Erwählung, dass Gott den Glauben schenkt, dass wir nichts tun können, dass sie nachher einfach gewartet haben, ihr Leben lang gewartet, bis Gott endlich etwas tut. Und die haben gewartet, bis sie ins Grab und in die Hölle fuhren. Andere wiederum, die haben nur diese Aufforderung gesehen, ringet darum, kämpft, haltet fest. Und die haben dann gesagt, wenn du nicht ringst, wenn du nicht kämpfst, wenn du nicht festhältst, dann wirst du in die Hölle fahren und machen damit dann die Rettung ganz zum Werk des Menschen. Das ist verkehrt. Es ist ganz Gottes Werk und wir sind ganz verantwortlich. Es ist einfach beides wahr. Ganz Gottes Werk, ganz aus Gnade, aber wir sind ganz verantwortlich. Und wir verstehen diese Aufforderung. Und wir sollen nicht gleichgültig sein, sondern wir sollen uns darum bemühen, bis wir zu einem klaren Verständnis und zur Gewissheit des Glaubens kommen. Und bevor wir diese Gewissheit haben, sollten wir uns nicht zufrieden geben. Uns nicht damit zufrieden geben, ja, es wird ja dann herauskommen, ob ich richtig geglaubt habe oder nicht. Nein, jetzt sollen wir uns darum bemühen, darum ringen, dass wir zu dieser Glaubensruhe kommen. Lass uns fleißig darum ringen, in die Ruhe einzugehen. Und dann folgen Begründungen, Ermutigungen, es zu tun. Wir können sagen, ein dreifacher Ansporn. Fleiß anwenden, um in die Ruhe einzugehen. Ein dreifacher Ansporn.
Der erste Ansporn ist zu tun.
Der Apostel ganz bewusst an, denkt an das Beispiel des Ungläubigen. Der Ungläubigen. Wollt ihr auch so enden? Nicht? Ja, dann lasst uns Fleiß anwenden. Dann haben wir eine zweite Motivation. B. In Vers 12 wird diese Motivation genannt. Wie lautet sie? Und vorher noch? Ja, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist wirksam. Es ist nicht ein totes Wort, ein lahmes Wort. Ein stumpfes Wort. Es ist lebendig. Es ist wirksam. Es hat Kraft. Setze dich diesem Wort aus. Hör auf dieses Wort. Lies dieses Wort. Denk über dieses Wort nach. Setze dich diesem Wort aus. Es ist lebendig. Es ist wirksam. Es scheidet. Es schneidet. Es wirkt etwas in unserem Leben. Es weckt Glauben. Stärkt Glauben. Erhält Glauben. Wenn du dich diesem Wort nicht aussetzt, ja, dann nimmt es mich nicht wunder, dass du nicht glauben kannst. Aber wir haben ja dieses Wort. Und dieses Wort ist wirksam. Das Wort Gottes ist wirksam. Und dann haben wir eine dritte Motivation. Welches ist die dritte Motivation? Wir haben einen hohen Priester. Schauen wir uns die Verse 12 und 13 etwas näher an. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also das Wort Gottes dringt durch und das bedeutet, dass es das, was in uns ist, wie ein Schwert, wie das Schwert eines Metzgers. Und wie sagen die Deutschen? Fleischer. Hä? Metzger. Ah, versteht man das in Deutschland auch. Gut. Das Schwert, das Messer des Metzgers, das ein Tier, ein Opfertier, also hier, die dachten auch an das Schwert des Priesters, also ein Opfertier, seziert und alles aufmacht, und nachher sieht man, was drinnen ist. Und diese Kraft hat das Wort Gottes. Es kann unser Innerstes vor Gott bloßlegen. Und damit uns überführen. dann sehen wir uns mit einem Mal, wie wir wirklich sind. Wir haben uns vielleicht selbst betrogen bis jetzt, uns Dinge eingeredet, uns selbst geschmeichelt, uns für viel zu gut gehalten. Und dann beginnt das Wort Gottes einzudringen und hier aufzuklappen, was verhüllt war. Und alles Innere wird dann hier so ausgebreitet. Mit einem Mal sehen wir es. Das kann das Wort Gottes. Es ist durchdringend, es scheidet, es legt Seele und Geist bloß, was wir denken, was wir empfinden, was wir wollen, was wirklich in uns los ist, es legt es bloß. Und dann hat es noch eine Kraft, eine ganz wunderbare Kraft. Im Vers 13 steht, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns vor Gott zu bringen. Mit einem Mal merken wir, stehen vor Gott. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Und das kann das Wort Gottes. Es führt uns vor Gott. Überführt uns, zeigt uns, wer wir sind, denn es zeigt uns, wie wir sind vor Gott. Es führt uns vor Gott. Und je nachdem, wie es um uns steht, kann das niederschmetternd sein, das kann uns ganz überwältigen, dass wir zusammenbrechen. Und wenn das geschieht, dann ist es gut, denn das muss irgendwann einmal sein, dass wir erkennen und sehen, wie wir vor Gott stehen, unrein, schuldig, hilflos, blind, böse. Aber dann wirkt dieses Wort auch Glauben und wir sehen dann, wie Gott uns sieht als rein, als vergeben, gewaschen im Blut Christi. Und das gibt uns dann Gewissheit, dass Gott uns in Christus angenommen hat. Das alles kann das Wort Gottes. Und es hilft nicht, dass wir uns etwas einreden, denn das hält auch nicht. Dinge, die wir uns einreden, die halten nicht. Und so sollen wir darum ringen, dass wir uns diesem Wort aussetzen und dieses Wort dann anfängt an uns zu wirken und das bringt uns vor Gott. Und dann sind wir von Gott gelehrt, überzeugt und dann wissen wir, wie wir vor Gott stehen. Das gibt Gewissheit. Ja, diese Fähigkeit hat das Wort Gottes. Es ist lebendig, wirksam, es überführt, es weckt Glauben, es bringt uns zu Gott, bringt uns vor Gott. Und dann haben wir einen hohen Priester, einen großen hohen Priester. Nun, wir haben oben im Vers 8 eine Aussage über Josua. Und die Leser haben natürlich dann von Vers 8 an, die kannten ja das Alte Testament und wir kennen die Geschichte um Josua auch. Und so haben wir auch Josua im Hinterkopf, während wir lesen. Josua hat ein Schwert in der Hand, aber das Wort Gottes ist ein besseres Schwert. Ein Schwert, das viel tiefer durchdringt. Ein Schwert, das viel wirksamer ist. Und dann Josua, er ist mit dem Volk Israel durch das ganze Land Kanaan geschritten. Von Süden bis Norden, von Norden bis Süden, von Westen, von Osten bis Westen. Aber der Herr ist größer. Unser Herr ist größer als Josua, er ist durch die Himmel gegangen. Er hat uns für uns den Himmel erworben. Und er führt uns ein in den Himmel, in unser bleibendes, in unser ewiges, unvergängliches Erbe. Er ist uns vorangegangen. Er ist uns vorangegangen im Leben, im Leiden, im Sterben, aber auch in seiner Auferstehung und in seiner Erhöhung. Und er ist uns vorangegangen durch die Himmel geschritten und hat für uns den Himmel erworben. Er ist unser Vorläufer. So steht es dann in Hebräer 6. Hebräer 6, Verse 19 und 20. Da heißt es, dass wir die Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, also in die Gegenwart Gottes selbst, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Unser Hoherpriester ist uns vorangegangen, durch die Himmel geschritten, hat den Himmel für uns in Besitz genommen und führt uns vor Gott. Unser Vorläufer. Und wenn ein Vorläufer da ist, dann sind auch solche, die ihm folgen. Sonst wäre er kein Vorläufer. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich noch zur Schule ging, habe ich Skirennen geschaut, so lange keine mehr gesehen, aber dann waren immer Vorläufer. Vor immer einer vorher und dann wusste man, jetzt beginnt das Rennen bald. Dann kamen die nachher. Dann wusste man, jetzt kommen sicher andere nach. Und wenn Jesus unser Vorläufer ist, dann werden die, die ihm gehören, nachkommen. Ganz sicher, sonst wäre er kein Vorläufer, sonst wäre er nur ein Läufer. Unser Vorläufer, uns voran, hat den Himmel für uns in Besitz genommen. Und wie ist er? Nicht nur, was hat er getan, sondern wie ist er? Vers 15. Dieser hohe Priester, er ist zwar hoch erhaben, viel größer als alle, größer als Mose, größer als Josua, größer als wir, viel größer als alle, aber deswegen ist er nicht jemand, der nicht mit uns mitfühlen kann. Wie das bei den Großen unter den Menschen ist. Wenn wir groß werden, groß und reich und mächtig, dann vergessen wir, wie es anderen geht. Oder es ist uns auch wurscht. Wir können dann nicht mitempfinden. Oder schauen auf die anderen herab. Aber das tut der Herr nicht. So groß er ist, hat er Mitleid mit uns. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben kann. Mit unseren Schwachheiten. Er kennt unsere Schwachheiten. Er weiß, dass wir manchmal entmutigt sind. Er weiß, dass wir manchmal matt sind. Dass wir manchmal sagen, es ist zu viel, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, es ist mir zu viel. Er versteht, wenn wir weinen. Er empfindet mit, denn er hat das alles selber durchgemacht. Ist in allem versucht worden. Nur hat er in all seiner Versuchung nie gesündigt. Und so kann er uns auch hindurchtragen, wenn wir versucht sind und nicht mehr können. Er kann uns hindurchtragen, dass wir dann nicht in die Sünde gehen und in den Unglauben und anfangen uns zu empören. Er kann uns wirklich durchtragen. Er kann es. Vertrauen wir ihm doch. Er tut es auch. Und dann kommt eine Aufforderung, weil wir einen solchen hohen Priester haben und weil ein solches Wort uns gegeben ist, das an uns wirkt, deshalb. Vers 16. Darum lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Freimütigkeit, Zuversicht, Gewissheit. Der Thron Gottes, der höchste Thron im Universum, heißt Thron der Gnade. Das ist gewaltig. Thron der Gnade. Ja, es ist auch ein Thron der Gerechtigkeit, ein Thron der Heiligkeit, ein Thron der Allmacht. Aber es ist auch ein Thron der Gnade. Für solche wie wir sind, die wir es nicht verdient haben, dass er uns hilft, die wir es nicht verdient haben, dass er auch uns hört, die wir es nicht verdient haben, dass er uns trägt. Wir haben es nicht verdient. Aber er selber sagt, kommt. Kommt vor mich, kommt vor mein Angesicht. Sucht mich, ich will euch helfen. Thron Gottes Macht, Gottes Allmacht, Thron der Gnade, Gottes Allmacht für uns. Man könnte Gnade auch so umschreiben. Gnade, das ist Gottes Allmacht für uns. Und da finden wir Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe.